Ja, auch von mir. Schönen guten Abend an die, die gestern schon da waren, wo wir uns gesehen haben. Oder wenn du zum ersten Mal hier bist, ist schön, dass du da bist. Ich sage wieder du, ist ein respektvolles Du. Und das meistens so gewohnt. Ja. Ich sage heute nicht sie, ist trotzdem lieb gemeint. Und ja, wir sprechen heute Abend wieder über die Bibel, über das Wort Gottes. Und ich persönlich glaube, was da drin steht. Ich bin mal auf einen studierten Theologen getroffen. Mit dem kam ich ins Gespräch und da war er mittlerweile in Rente und dann stellt sich raus, das war mal Berufsschullehrer von mir, hatte vielleicht mal eine Vertretung. Dann kam er ins Gespräch, in der Mittagspause trafen wir uns, ich hatte Pause, er ging Gassi mit dem Hund. Und dann sagt er, ja, aber die Bibel, die kann man ja ernst nehmen oder wörtlich, also beides nicht. Also in dem Sinne, da muss man ja ein bisschen übergeschnappt sein, wenn man das tut. Und da habe ich ihm gesagt, doch, das tue ich aber beides, ja. Ernst nehmen und wörtlich nehmen, dass Gott meint, was er sagt. Deswegen ist mir das Wort Gottes, die Bibel, sehr, sehr lieb geworden. Aber ich möchte zu Anfang noch beten und wer kann, der kann ja gerne dazu aufstehen. Jesus, danke für den Abend heute, danke für alle, die hier sind, dass du uns hier hingebracht hast, gesund, ohne Unfall, dass wir die Möglichkeit haben, hier zu sein, um aus der Bibel Gedanken zu hören, die du uns aufgeschrieben hast, weil du sie für wichtig hältst, weil du uns was zu sagen hast. Und wir bitten dich um deinen Segen für die Zeit, dass du uns allen hilfst und uns segnest durch dein Wort, die Bibel. Amen.
Amen.
Ja, wir haben das Thema gestern gut investiert, unser Leben investieren, dass es sich lohnt. Und heute Abend geht es mit ein bisschen anderen Schwerpunkt darum, gut vorgesorgt. Ja? Haben wir vorgesorgt für Eventualitäten in unserem Leben, die kommen. Und unser Leben ist ja voller Unwägbarkeiten. Es gibt ja viele Dinge, die wir beeinflussen können irgendwie, aber viele Dinge auch eben nicht. Und vorsorgen tun wir ja für Dinge, die in der Zukunft liegen, dass wenn dieses mal kommt oder wenn jenes mal kommt, dass wir dann nicht unangenehm überrascht werden, sondern sagen, kein Problem, habe ich vorgesorgt für diesen Ernstfall, da habe ich diese Versicherung für, da habe ich jene für, deswegen habe ich das gemacht, alles habe ich im Griff. Aber ich frage dich mal zu Beginn ganz persönlich und gib du dir mal eine Antwort, nicht mir. Ich kenne das ja von mir. Wenn ich dich fragen würde, hast du Sorgen oder kennst du Sorgen? Dann würde ich für mich sagen, ich kenne Sorgen wohl. Und ich denke, du kennst Sorgen auch. Und unser Leben ist voller Sorgen. Von jung bis alt. Die Sorgen wechseln in den Themen vielleicht schon mal, aber Sorgen haben wir doch alle. Vielleicht hast du Sorge um deinen Arbeitsplatz. Ja? Ist schon ein Jahr Kurzarbeit. Länger wie ein Jahr kann man, glaube ich, nicht. Ja, irgendwann wird es eng. Und dann hast du schon eine Betriebsratsversammlung auf der Firma mitbekommen und dann munkelt man auf dem Flur schon, ha, da müssen jetzt 8, 9, 10% der Leute gehen und so. Dann hat man Sorge, bist du dabei vielleicht, ja? Und dann denkst du, jetzt war das Auto letztes Jahr kaputt, das haben wir neu gekauft, war schon Gebrauchtwagen und wenn die jetzt mir kündigen, dann, ja was denn dann? Ja, dann wird es schwierig mit dem Haus hier abzubezahlen, ja? Wir haben einfach Sorge um den Arbeitsplatz, wir haben Geldsorgen einfach, wir haben Gesundheitssorgen. Man sagt ja so, Hauptsache gesund. Ja, dieser Satz, der impliziert schon, wenn du nicht gesund bist, hast du die Hauptsache verpasst. Ja. Das ist auch so eine Frage, ist das so? Und ich meine, ich weiß ja, was gemeint ist. Wir wollen gern gesund sein. Wir wollen gern auf eigenen Beinen laufen. Wir wollen nicht pflegebedürftig irgendwo rumliegen. Das ist auch klar. Gesundheit ist was Schönes, wenn man sie hat. Aber ist die Hauptsache gleich weg, wenn die Gesundheit weg ist? Aber wir haben Sorge um Gesundheit. Kann ich noch in einem Jahr? Oder du warst bei einer Routineuntersuchung beim Arzt. Und dann sind die Blutwerte nicht so gut, ja? Leberwerte, irgendwas stimmt nicht, da muss noch eine Untersuchung und dann wissen die immer noch nicht, was du hast und dann hat man Sorgen, dann denkt man, wie wird das denn weitergehen? Habe ich nächstes Jahr noch zu leben oder nicht? Ja? Auch in meinem Umfeld, da wo ich wohne, da weiß ich einige, die schwer krank sind, schwer krebskrank sind. Gibt es eine junge Frau, 23 Jahre alt, die hat einen Tumor im Kopf und die hat einen Tumor, ich glaube, in der Niere oder so, ja? Und die hat 2 Kinder. Warum? Ich kann dir die Antwort nicht sagen. Ja, da machst du dir Sorgen, weil da gibt es menschlich, da gibt es keine Hoffnung mehr für. Kennt ein Mann, der braucht Speicheldrüsenkrebs. Und jetzt würde ich die Woche von einem weiteren. Wenn du das hast, ist es, ja, darf ich sagen, rum. Da läuft die Uhr. Die Uhr läuft für uns alle, aber dann drängt es so, dann wird es so nah, dann kommen Sorgen. Wie soll das werden? Ja? Und wir versuchen uns irgendwie drauf einzustellen. Ja? Gesundheit ist uns wichtig. Also ernähren wir uns gesund. Ist per se ja gar nichts Schlechtes gegen einzuwenden. Ja? Aber wir denken, weil das mal kommt, weil ich lang gesund bleiben will, deswegen mache ich. Und weil, wenn ich mal nicht mehr da bin und fahre morgen gegen Baum, dass die Frau das Haus bezahlt hat, mache ich jetzt das. Ja? Wisst ihr, ich war heute spazieren hier in Abstadt, so mittags, da war das Wetter noch einigermaßen. Und da war ich hier auf dem Friedhof. bin ich drüber gelaufen. Friedhöfe sind ja ein komischer Ort, da sind wir eigentlich nicht gerne, da gehen wir nicht gerne hin, weil dieser Ort, der redet auf eine gewisse Weise mit uns, so ohne Worte, der sagt, pass mal auf, es kommt der Zeitpunkt, dann liegst du hier, ja? Und diese Grabsteine und die Kreuze und so, die erzählen eine Geschichte, ich kenne ja hier niemand, die Namen sagen mir nichts, aber dann siehst du Kindergräber, 7 Jahre, 9 Jahre, einen Tag alt geworden, wenn ich das richtig verstanden habe. Du siehst Leute, mein Jahrgang, plus minus, mit 30, weg. Ja? Und wir haben das im Nacken, dass wir denken, da kommt was, da ist uns noch jemand auf den Fersen, ja? Der hat noch ein Wörtchen mitzureden. Und das ist in diesem Sinn der Tod und irgendwann kommt der, unser Leben ist so voller Sorge auf dem Weg dahin. Wir versuchen uns darauf einzustellen, dass wir sagen können, ach, entspann dich, ist alles nicht so schlimm. Und da gab es in der Bibel auch einen Mann, das steht im Lukas-Evangelium, ich glaube Kapitel 12, da gibt es einen Mann, bei dem lief es sogar recht gut. Der wird ein reicher Mann genannt und sein Land, seine Ländereien brachten viel ein. Da lief es so richtig. Und dann sagt der Mensch, was soll ich tun? Ich weiß gar nicht, wohin mit meinem ganzen Ertrag. Ich weiß, ich habe eine Idee. Ich reiß die Scheunen ab, da baue ich neue, viel größer, topmodern. Da sammle ich den ganzen Plunder rein. Und dann sagt er, dann will ich zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter daliegen auf viele Jahre. Iss, trink, sei fröhlich. Mach dir keine Sorgen, ja? Hast für viele Jahre viel liegen, kann gar nicht schief gehen, gell? Wenn mal ein Jahr Flaute kommt, du hast das Lager voll, Konto voll, du hast vorgesorgt. In diesem Modus, in jedem Lebensbereich, wollen wir gerne, weil wir dann denken, ach, dann bin ich sorgenfrei, dann kann ich leben. Ja? Und das ist auf eine gewisse Weise verständlich, das ist menschlich und doch haben wir die Sorge im Nacken. Ja? Sorge um Kinder, dann werden die groß, dann hast du die irgendwann nicht mehr im Zugriff. Ja? Ist ja so, Kinder, wenn sie klein sind, die schreien mal nachts und dann bist du morgens entsprechend gerädert, ist eine schwere Zeit, aber meine Kinder kommen jetzt so ins jugendliche Alter, wenn die dann abends um 12 noch nicht nach Hause sind, dann hast du andere Sorgen, ja. Da schrieb uns meine Mutter eine E-Mail und sagt, betet für meine Tochter, die ist in Frankfurt am Main im Drogensumpf verschwunden, ja. Wer da mal war, hast nichts verpasst, aber das ist ein ganz schlimmes Loch, ja. Und ich sprach mal mit dem Ladenbesitzer da in Frankfurt, der hat ein Sonnenstudio, mitten im Bahnhofsviertel, ja, Rotlicht und Drogen, alles in einem. Und der sagte, meine Kinder wussten mit 5, was ein Dealer ist und was ein Junkie ist. Und da haben sie in der Schule, haben sie mich dafür ein bisschen angefangen und gesagt, kannst du doch deinen kleinen Kindern nicht erzählen. Da hat er gesagt, ich will euch mal was sagen. Eure Kinder sind die, die hier bei uns landen. Abiturienten, Studierende, die ihr Studium nicht mehr schaffen oder die studiert haben. Ich habe da gesprochen mit einer Mathematikerin, 40. Du merkst es schon am Vokabular, die Frau ist clever. Wirklich. Und jetzt hingen die am Crack. Das heißt, wo es hinführt, muss nicht so gravierend sein, aber man hat Sorgen um Kinder, Sorgen um die eigene Partnerschaft. Hast du Sorge oder weißt du, ob dein Partner dir treu ist? Bitte nicht falsch verstehen, ich möchte kein Misstrauen in deine Ehe säen. Ja? Aber ein Viertel der Deutschen, habe ich jetzt noch gehört, geht fremd, ist gar nicht so schlimm. Ja? Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der war mit einer Frau zusammen, die sich von ihrem Mann getrennt hat. Und zwar war das so, immer wenn sie was vorhatte oder musste arbeiten, die arbeitete in der Gastronomie, dann war sie weg und dann war ihr Mann zu Hause bei den Kindern und ihre eigene leibliche Schwester, die war dann auch manchmal mit dabei, um auf die Kinder aufzupassen. Und irgendwann hat sie gedacht, das ist mir komisch, hier läuft doch irgendwas, ja? Und was hat sie gemacht? Hat Kamera aufgestellt, hat mal vorgesorgt, dass sie nicht betrogen wird und dann war es dann irgendwann auf Video. Versteht ihr das? Versteht ihr, wie kaputt die Familie ist? Die sitzen nicht an Weihnachten an einer Tafel und alle sind friedlich und Bescherung unterm Baum ist nicht mehr. Da hat die Schwester, ihre eigene Schwester, den Mann ausgespannt. Also wir haben viele Sorgen, ganz viele Gebiete. Und wir wollen so leben wie dieser Mann, dass wir möglichst sorgenfrei sind. Uns gelingt das aber nicht ganz. Und ich möchte mit euch sprechen über einen Mann aus der Bibel. Wenn du sein Leben lesen würdest, die Bibel berichtet viel über den, nämlich über David, dann würdest du auch sehen, war nicht immer auf den Höhen das Leben, gab auch Tiefen, da gab es auch Nöte, da gab es auch Fragen, da gab es auch Sorgen. Aber der Mann, der hat eine Quelle angezapft, von der möchte ich dir erzählen heute Abend. Ja? Denn der Mann hat viele Psalmen geschrieben, gibt 150 Psalmen in der Bibel, die Hälfte sind Psalmen von König David, dem König aus Israel. Und der bekannteste ist Psalm 23, hast du vielleicht schon mal gelesen, gehört, im Konfirmandenunterricht gelernt oder so. So ein schöner Psalm, ja? Psalm 23 von David. Da sagt er, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er leitet mich an stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, so fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. 6 Verse, göttlicher Literatur, ja? Und ich wäre jetzt eigentlich geneigt, über jeden Vers eine Stunde mit euch zu sprechen, weil es so schön ist, ja? Ich hätte die Zeit, ihr vielleicht nicht, wir machen es keine 6 Stunden, aber über dieses Bibelwort zu sprechen. Denn da stellt ja jemand eine ganz steile Behauptung auf, ja? Da sagt ja jemand, mir wird nichts mangeln, das ist Zukunft, ja? Sorgen haben eigentlich immer mit Zukunft zu tun. Immer mit einem Bereich, auf den du keinen Zugriff hast. Du kannst das Morgen nicht bestimmen. Du kannst nicht sagen, wie es wird. Du hast keinen Einfluss auf deine Gesundheit in letzter Konsequenz. Ja? Und der Herr Jesus Christus sagt das auch. Ja? Durch Sorgen könnt ihr eurer Lebenslänge, keine Elle, das ist ein Längenmaß früher, ja? Ihr könnt euch durch Sorgen könnt ihr eurem Leben keine Elle hinzufügen. Nichts könnt ihr letztendlich in diesem Sinn. Wir meinen ja oft, wir können was. Und ja, in der Tat, der Mensch ist intelligent, wir haben was geleistet, ja. Wir fliegen zum Mond, wir können Organe transplantieren, wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Aber der Jesus sagt, ihr könnt nicht ein Haar schwarz oder weiß machen. Könnt ihr das? Ja, wir können zum Friseur gehen, aber er versteht schon, was wir meint, ja. Natürlicherweise mit Willen können wir nicht. Und das merken wir in unserem Leben schon, da liegt eine Limitation drauf. Das Morgen ist verborgen und wir wissen nicht, geht's gut, wir wollen vorsorgen, aber ob uns das immer gelingt, das ist die Frage. Und hier sagt jemand, mir wird nichts mangeln. Der sagt nicht, ich wohne immer im 5-Sterne-Hotel. Das heißt das nicht. Wisst ihr, ein Christenleben ist nicht ein 5-Sterne-Leben. Und das heißt auch nicht, ich bekomme alles, was ich möchte. So ist ein Leben mit Gott auch nicht, ja? Nicht, dass ihr das verwechselt. Gott ist kein Getränkeautomat. Und du wirfst oben so eine Bitte rein, so ein Gebet, drückst deinen Wunsch, bums, kommst unten raus. Und Gott ist so nicht. Aber Gott sagt da quasi, du wirst alles haben, was du brauchst. Nicht immer, was du willst, aber alles, was du brauchst. Wird so sein. Mir wird nichts mangeln. Und warum ist das so? Und damit möchte ich einsteigen, das hatten wir gestern schon, das liegt an einer Beziehung. Und die drückt dafür den ersten Vers aus. Das sagt der Herr erstmal hier. Und wisst ihr, der Jesus wird im Neuen Testament selber der gute Hirte genannt. Er nennt sich selbst so. Und es gibt eine Geschichte, vielleicht kennst du das aus der Bibel, die Speisung der 5000 oder die Brotvermehrung, wo der Jesus aus 5 Broten und 2 Fischen tausende Menschen satt macht. 5000 Männer, sagt die Bibel, plus Frauen, plus Kinder. Wird eine ungeheure große Menge Menschen gewesen sein. Und dann steht, dass der Herr Jesus quasi da aus dem Boot steigt und dann sieht er diese riesen Volksmenge. Kannst du das vorstellen? Hier geht es immer auf die Wiese und der ganze Hügel ist so voller Menschen. So waren bestimmt so 8, 9, 10.000 oder was weiß ich, wie viel das wirklich waren. Ohne Mikrofon hat er gesprochen, ja? Teilweise das Wasser als Schallbrett genutzt und er hat mit den Menschen geredet. Und da heißt es aber, als er die Volksmengen sieht, da wurde er innerlich bewegt über sie. Warum? Weil sie wie Schafe waren, die keinen Hirten haben. Der hat die Menschen gesehen und der Jesus ist Mensch wie wir, aber er ist gleichzeitig Gott, ja? Gott ist Sohn. Und der kennt und sieht ja alles. Der kennt und sieht mein Herz. Und dann steigt er aus und sieht von tausenden Menschen in jede Not, in jede Frage, in jede Angst, in jedes belastete Gewissen, wo Schuld drauf, alles sieht er. Und das hat ihn nicht kalt gelassen, dass der da so drüber gegangen ist, sondern der sieht das, der hat da reingeguckt, vor ihm sind wir wie Gläsern und ihn hat das innerlich bewegt. Das ist ein Wort, das ist wie ein Aufschütteln von Wasser, der ist innerlich bewegt worden über die Nöte der Menschen. Warum? Weil die wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Und das ist schlecht. Früher war das Schaf ein Haustier, ja? Nicht ein Wildtier draußen. Ein Schaf im Wald, das ging nicht gut, ja? Sondern da gehört ein Zaun bei nachts, da gehört ein Hirte bei, dann klappt das. Ohne Hirte, ohne Zaun, ohne, nicht gut. Und das ist gemeint. Und jetzt müssen wir uns erstmal fragen, in der Geschichte, David sagt ja, der Herr ist mein Hirte, er sagt ja mit anderen Worten, ich bin Schaf. Ich frag dich mal, möchtest du ein Schaf sein? So rein gedanklich. Wenn du nach Stuttgart in den Zoo fährst und stehst am Löwengehege, ja, und siehst da Löwenmännchen mit prachtvollen Mähnen, meistens sind die ja sehr faul, bewegen sich ja kaum, aber wenn die mal gähnen und dann siehst du die Zähne und denkst, das hier ist der König der Savanne. Wa? Das ist so, so wollen wir eher sein. Wir wollen so oben auf der Welle schwimmen. Wir wollen uns doch nicht mit so einem Schäfchen vergleichen lassen. Vielleicht kennst du das mit Kindern. Wenn man das mit Kindern mal anguckt, ist das ja ganz nett und schön, ja. Und stehst du da so am Stromzaun, guckst dir dann die Schäfchen an und wenn die da so blöken, ich mache euch das jetzt nicht vor, aber dann klingt das so ein bisschen dümmlich. Versteht ihr, was ich meine? Du denkst, das ist kein intelligentes Tier, gell? Ist kein Raubkatze, ist eben unspektakulär und das finden wir nicht so cool, finden wir nicht so anziehend. Genau. Und wisst ihr, David war Fachmann, der war selber lange Hirte. Der wusste, wie das ist, auf Schäfchen aufzupassen. Der kannte die Hirtensicht, wie man sich um Schafe kümmert, wie man die vor Gefahren fernhält und so weiter. Deswegen kann er die Hirtensicht verstehen, aber hier sagt er, ich bin Schäfchen. Und das ist so, ja, dass wir uns mal fragen, wie sehe ich denn mein Leben? Denke ich, alles im Griff, ich habe vorgesorgt, alles safe bei mir. Oder ist das so ein Moment, dass wir erstmal uns der Frage nähern und sagen, ist nicht alles safe, ist nicht alles klar, ich habe nicht alles im Griff, ich kann nicht alles bestimmen, ich habe nicht auf jede große Frage im Leben eine Antwort. Was kommt nach dem Tod? Worauf muss ich mich einstellen? Wohin mit meinem Leben? Wohin mit meinen Sorgen? Wohin denn? Was ist, wenn Menschen mich nicht wollen? Wer will mich denn jetzt noch? Wohin mit diesen ganzen Dingen? Und dann merken wir irgendwie, wir sind ziemlich arm. Und das mögen wir nicht so. Unsere Gesellschaft sagt uns was anderes. Aber der Jesus sagt im Matthäus-Evangelium Kapitel 5, in der Bergpredigt ganz am Anfang, glückselig die Armen im Geist. Damit meint er nicht, ich sage das mal salopp, minderbemittelt sein. Das ist keine Frage der Intelligenz, sondern dass wir merken, wie arm, wie zerbrechlich, wie fragil ist mein Leben eigentlich. Sehr zerbrechlich. Und der Jesus, der nennt sich selbst der gute Hirte. Und Johannes 10 steht davon. Kannst du nachlesen? Nimm gerne die Bibel mit. Mach schon mal Werbung für die Bibel, ja. So gerne alle mitnimmst. Und da sagt er, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er sagt, der Mietling, der Leiharbeiter oder der Nicht-Hirte ist, der sieht den Wolf kommen, wird gefährlich für die Schäfchen, ja. Und der flieht, weil er nicht Hirte ist. Der denkt, ich bin zwar bezahlt worden für den Hirtenjob, aber ich habe keine Beziehung zu den Schafen, sind ja nicht meine. Ich gehe lieber, wird hier eng. Aber der Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Wenn es hier eng wird, dann bleibe ich da. Und dann werfe ich mich vor die. Du musst überlegen, was sind denn Schafe wert, ja? Es gibt eine Geschichte in Lukas 15, da hat ein Mann 100 Stück davon, 100 Schafe. Und jetzt läuft eins weg und dann steht da, wird der Hirte nicht die 99 zurücklassen und geht dem einen Verlorenen nach, bis er es findet. Weißt du, Gott als, oder Jesus als guter Hirte, der ist äußerst hartnäckig im positiven Sinn, ja, bis er es findet. Du kannst gar nicht weit genug weglaufen, dass dieser Gott dich findet. Und der ist voller Liebe, ja, weil der hat sich selbst sein Leben gegeben für die Schafe. Ich lege es hin, ich setze es ein, kann man das übersetzen. Das ist nicht, man hat es ihm weggenommen. Er hat es bewusst gewollt, weil der weiß, das sind Menschen, das sind Schafe. Und in dem Kapitel geht es auch um den Wolf. Ja? Und der Wolf und der Dieb, ja, die kommen nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Nur, wisst ihr, hat mich heute auch noch ein bisschen beschäftigt, die Frage, gibt es einen Teufel? Gibt es den? Vor ein paar Wochen war ich in der Stadt abends, haben wir gesprochen da mit Leuten über die Bibel und so. Und dann sagte eine Frau, in etwa mein Alter, ein bisschen jünger, sprach mir über den Teufel. Sag, hast du Angst vor dem Teufel? Gibt's den? Das ist ja eine Erfindung von der Kirche. Die Bibel sagt, den gibt's. Und er ist wahrhaftig kein Menschenfreund. In Johannes 8 steht, dass er ein Lügner und ein Menschenmörder ist von Anfang. Das ist nicht meine Gedanken, steht in diesem Buch. Johannes 8, ich glaube Vers 44. Da kannst du das lesen, ja? Der kommt im fröhlichen, netten Gewand daher. Pastor Wilhelm Busch, der Pfarrer in Essen, der hat mal gesagt, wenn ich den Teufel malen müsste, den würde ich ganz lieb malen. Guter Satz. Wisst ihr das mit den Hörnern und dem Dreizack und dem Schwanz und dass der da... Nein. Der ist sehr eloquent. In der Bibel steht, dass er sogar in der Lage ist, die Gestalt eines Engels des Lichts anzunehmen. Der kommt daher, du denkst, da steht der Pfarrer aber persönlich, ist er nett, schön, so sehr fürsorglich. Kannst schon Garten Eden sehen. Kommt ganz fürsorglich, er verspricht dir, wer weiß was, und am Ende hast du verloren. Das ist eine schlechte Investition, sind wir am Thema von gestern. Aber der Jesus weiß, dass es jemanden gibt, der es nicht gut mit mir und dir meint. Und er weiß, dass wir der Lage hilflos ausgeliefert sind. Und er weiß, dass es nötig ist, dass er sein Leben für uns gibt. Warum? Ich muss das kurz noch sagen, ja? Dass Gott in der Bibel sagt, dass ich ein Sünder bin. Gott zeigt mir das auch. Gott zeigt mir das zum Beispiel anhand der 10 Gebote. Er weiß, dass wir die nicht einhalten können. Dafür sind die auch letztendlich nicht gedacht. In der Bibel steht, In Römer 3, Vers 20, durch Gesetz kommt Erkenntnis von Sünde. Dafür ist das da. Das ist wie ein Zollstock, den stellt er neben mich und dann sagt Gott, Christopher, ich zeig dir mal, wie du sein müsstest. Das ist ein guter Maßstab. Du sollst nicht lügen. Nicht einmal, nicht zweimal, gar nicht lügen. Hier steht ein Lügner, der das Mikrofon in der Hand hält. Ja? Da steht, du sollst nicht begehren. Ist mir schon passiert? Dir auch? Du sollst nicht Ehe brechen. Nicht in der Tat und auch nicht in Gedanken. Du sollst nicht stehlen. Kein Euro schwarz. Und dies, das, jenes. Ja? Auch nicht die Kilometer aufrunden vom Finanzamt. Ja? Wer wollte sich davon freisprechen? Gott hat ein gutes Maß an mich angelegt. Und ich weiß, irgendwie ist das gut. Das ist perfekt, was der neben mich stellt. Das Problem ist nicht der Zollstock. Das Problem bin ich. Ich habe neben diesem Zollstock ein Problem vor dem lebendigen Gott. Das sagt die Bibel. Und in Römer 3, Vers 23 steht, wir alle, ich und du, wie wir hier sitzen, haben alle gesündigt und wir erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Unsere Beziehung zu Gott ist kaputt. Das heißt, wir können von Natur aus gar nicht sagen, der Herr ist mein Hirte. Die Bibel sagt, wir sind entfremdet dem Leben Gottes. Gott ist da hinten, wir sind hier, dazwischen ist die Kluft. Ja? Da gibt es ein Problem zwischen uns und Gott, das ist Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und damit ich den nicht erdulde, gemeint ist nicht klinischer Tod, sondern getrennt sein vom Leben, das heißt getrennt sein für Gott, und zwar für ewig, das beschreibt Gott quasi in der Hölle, das ist getrennt sein von Gott. Damit ich da nicht hin muss, kommt der Herr Jesus und sagt, ich werfe mich in die Schussbahn zwischen die Schafe und den Feind, der da kommt. Ich übernehme das. Ich setze mein Leben ein, ganz bewusst am Kreuz. In Johannes 10 steht auch, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst, ganz bewusst, ich möchte das. Ich lege mein Leben hin, ich lege es in den Tod für die Menschen, weil die eigentlich verloren sein verdient haben. Aber ich will nicht, dass sie verloren gehen, sondern dass sie ewiges Leben haben, wenn die an mich glauben. Und wenn man das glaubt, wenn man Gott seine Schuld bekennt und sagt, mein Leben ist so arm, ich bin ja vor dir völlig bankrott, dann vergibt Gott mir, dann habe ich wieder eine Beziehung mit Gott. Die Bibel beschreibt das, dass ich dann Gott meinen Vater nennen darf. Vater ist ja Beziehung, ja? Du kannst zu niemandem Vater sagen, der nicht auch dein Vater ist und du bist ein geborenes Kind. Die Bibel redet in Johannes 3 davon, dass wir von Neuem geboren werden müssen. Das ist keine äußerliche Sache, sondern eine innere. Ich werde ein Kind Gottes. Und dann kann man streng genommen das sagen, was der David sagt. Der Herr ist mein Hirte. Und weil der mein Hirte ist, wird mir nichts mangeln. Wir Menschen sagen, weil ich gut gespart habe, wird mir nichts mangeln. Ja? Weil ich gut in meinem Job bin und gut in meiner Kunst, wird mir nichts mangeln. Weil ich nicht verheiratet bin und mich sowieso nicht an irgendwen binde, wird mir auch nichts mangeln, juckt mich gar nicht. Wir haben Gründe, warum wir meinen, uns mangelt nichts. Wir hätten vorgesorgt. Das hat aber kurze Beine. Ja? Und David sagt, mir mangelt nichts. Warum? Weil der Herr mein Hirte ist. Ich werde alles bekommen, was ich brauche. Nicht alles, was ich will, alles, was ich brauche. Und er lagert mich auf grünen Auen. Ja? Kennt ihr das so, wenn dieses Kerrygold-Bildchen da auf der Butter oder auf dem Käse ist, im Supermarktregal, so typisch, so irisch. Wisst ihr, was ich meine? So, wenn du ein Schäfchen wärst und auf, da ist ja nur Gras, gefühlt kein Baum, so stelle ich mir das ein bisschen vor, dass Gott sagt, guck mal hier, ja? Ist alles deins, kannst essen, wo du willst, alles für dich. Ist prima Aue hier. Das heißt, ich darf mich ernähren von was? Ich soll jetzt nicht Wiederkäuer werden und Gras fressen, das meint er nicht, aber dieser gute Hirte sorgt für meine Ernährung innen drin. Der Jesus sagt mal selbst, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Davon. Jeremia ist es, glaube ich, der schreibt, deine Worte waren vorhanden. Worte waren vorhanden. Und ich habe sie gegessen und sie waren zur Freude und zur Wonne meines Herzens. Das habe ich zugepackt. Das ist wie ein Riesenbuffet und Gott sagt, für jede Lebensfrage habe ich eine Antwort. Das heißt nicht, dass jedes Thema in der Bibel steht, aber dass Gott weiß, wie er dich als Hirte aufbaut. Wenn du gerade diese Frage hast, diese Not hast, dieses Problem hast, vertrau drauf, Gott hat ein Eckchen Weide, da wird das bedient. Ja? Gehst du nicht leer aus. Er führt dich zu stillen Wassern. Schafe trinken nicht am fließenden, reißenden Gewässer. Da muss Ruhe sein. Wir leben in einer hektischen Zeit, überhaupt keine Zeit mehr. Wir werden noch vollgedudelt im Auto, im Supermarkt, überall. Und da gibt es eine Stelle, da komme ich hin, da komme ich zur Ruhe, ja? Der Heilige Geist, der Gott ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist, wird in der Bibel auch öfter mal mit Wasser verglichen. Da darf ich hin und darf wissen, dass Gott, der Heilige Geist, hier auf der Erde ist, ja? In der Gemeinde, in den Leuten, in der Versammlung, die ihm glauben und im einzelnen Gläubigen, sagt die Bibel, würde ich ja nicht wagen zu sagen, wenn es da nicht steht. Ist so, kannst du nachlesen, Apostelgeschichte 2, Vers, weiß ich nicht, irgendwo am Anfang, irgendwo in den ersten 10 Versen. Da steht das, wie der Heilige Geist kommt. Und das darf ich wissen. Er erquickt meine Seele. Das kann man übersetzen mit, er stellt sie wieder her. Weißt du, was da schon steht? Meine Seele ist kaputt. Meine Seele ist kaputt und deswegen brauche ich einen Hirten, der sie wiederherstellt. Wir wollen doch mal ganz ehrlich sein. Es gibt doch Dinge im Leben, es gibt Nöte im Leben, Fragen im Leben. Das würden wir nicht zugeben. Nie. Die Blöße geben wir uns nicht, aber da wissen wir, ich bin ziemlich kaputt. Wir können Dinge erlebt haben, die würden wir uns nicht trauen zu erzählen. Ja? Das reicht von bis, von sehr gravierenden Sachen. Ja? Letzte Woche hatte ich noch mit einer jungen Frau zu tun, die auch in ihrer Kindheit sexuellen Missbrauch erlebt hat. Ja? Und sie wollte jetzt da seelsorgerliche Hilfe haben und es, ob ich eine Empfehlung hätte und so. Versteht ihr das? Du erlebst was, da kannst du gar nichts führen. Ja? Kannst du vielleicht noch nicht mal was führen. Aber du hast es erlebt und du fragst dich warum und du hast doch keine Antwort. Und jetzt, da kümmert sich dieser Gott um deine Seele. Habe ich gestern, glaube ich, schon mal gesagt. Das ist der Gott, der sagt, ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte wankt. Lass ich nicht zu. Ja? Dass der klimmende Docht ausgeht. Dass das geknickte Rohr abbricht. Im Propheten Jesaja heißt es, da sagt Gott, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. Fällt nicht schwer zu verstehen, da hört Gott ja auch hin. Und dann geht der Vers weiter. Und bei dem, der zerbrochenen Herzens ist, da wohne ich, um wiederherzustellen und zu verbinden die zerbrochenen Herzen, die zerschlagenen Geistes sind. Das ist Chefsache, darfst du das so sagen? Da kommt er selbst und sagt, da kümmere ich mich drum. Du bist mir wert. Denn der Herr Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Du bist wertvoll in Gottes Augen. Weil du teuer und wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe, schreibt Jesaja. Ja? Das ist so. Er erquickt deine Seele, er stellt sie wieder her, er kümmert sich. Er leitet dich in Farben der Gerechtigkeit. Ich frage dich mal, willst du dich leiten lassen? Das ist so ein Ding, das mögen wir gar nicht. Wir wollen frei sein. Jeder ist seines Glückes Schmied. Wir wollen gar niemanden haben über uns, der uns jetzt sagt, was wir machen sollen. Aber das steckt damit drin. Es gibt Pfade der Gerechtigkeit und es gibt auch Pfade der Ungerechtigkeit. Die sind nicht so ganz gerade. Die Bibel redet von geraden und von krummen Wegen. Ja? Gott führt immer gerade Wege, immer. Gott führt nie krumme Wege. Wege der Sünde, Wege, wo man mal so vier Augen und alle Hühneraugen zudrückt, damit, ja, das gibt es bei Gott nicht. Und dass wir im Gehorsam leben und sagen, okay Gott, wie möchtest du, dass ich das hier mache jetzt? Lebenswort, da findest du was auf der Weide. Und dann sagt Gott, so sehe ich die Sache. Und dann sagst du, danke, habe ich verstanden, fällt mir nicht ganz leicht, vielleicht musst du was in Ordnung bringen, vielleicht musst du eine Gewohnheit ablegen, irgendwas. Aber du sagst, ich vertraue dir, dass du es gut meinst, ich mache das so. Dann gehst du in Farben der Gerechtigkeit. Ist nie zum Mangeln, ja? Ist immer gut. Gut fürs Herz, gut fürs Gewissen. Und es macht Freude, mit Gott zu leben. Zu sagen, sag du mal, wie du willst. Weil bisher haben wir vielleicht im Eigenwillen gelebt. Und wenn man wandert im Tal des Todesschattens, ja? Heute auf dem Friedhof, da war es noch nicht am Regnen, da fiel das gelbe Laub runter, da ist man ja sehr alleine. Eine Frau war am Anfang noch da. Dann denke ich ja, dass irgendwann fällt auch das Laub von unserem Lebensbaum mal ab. Dann ist das Ding kahl. Und dann stellt man da mal mein Kreuz auf oder meinen Grabstein. Was ist denn dann? Was ist denn, wenn es auf dem Weg dahin geht? Wenn du wandelst oder wanderst im Tal des Todesschattens. Weißt du, als Christ ist der Tod ja auch nicht schön, dass du denkst, sterben ist eine tolle Sache. Nein. Ja, irgendwie Krebs haben, leiden, pflegebedürftig sein, ersticken, alles nicht schön. Aber als Christ wanderst du. Du bleibst nicht stehen, ganz perplex, dass du denkst, ja, wollte ich aber nicht. Ja, wollen wir auch nicht. Aber der Christ wandert ruhig, zielstrebig weiter. Der fängt auch nicht an zu rennen und wird hysterisch. Der setzt ganz gewohnt seinen Gang fort. Ja, im Tal des Todesschattens. Das ist nicht das Tal des Todes. Es wird Tal des Todesschatten genannt. Da, wo Schatten ist, ist auch Licht. Ja, einverstanden? Sonst gibt es keinen Schatten. Und Spurgeon, ja, man nennt ihn auch den Fürst der Prediger, der hat darüber Folgendes geschrieben. Der Schatten von einem Hund beißt nicht. Auch einverstanden? Der beißt dich nicht. Ein Hund schon, aber der Schatten nicht. Und wisst ihr, wenn ein Christ, wenn es da ans Sterben geht, das kommt mal, du den Tod vor Augen hast und du gehst da durch, dann steht der Tod noch am Wegesrand. Aber weißt du was? Der beißt dich nicht mehr. Der ist nicht angenehm, aber der wirft Gott sein Licht auf diesen Weg und sagt, weißt du was? In dem Psalmen steht auch, 48 glaube ich, und Gott wird uns leiten bis an den Tod. dann nimmt er dich quasi an die Hand und sagt, bist ja nicht alleine, ja? Die Mitte des Psalms ist, denn du bist bei mir. Darum geht's doch. Dass du Gott hast. Dass du nicht alleine bist. Verstehst du das? Dass Gott dich an der Hand hat, der leitet dich bis an den Tod. Und die gleiche Hand, die dich da durchführt, die nimmt dich an der anderen Seite schon wieder in Empfang. Ja? Da kommt die Ewigkeit. Danach geht's weiter, ist nicht alles aus. Ja, und das ist was Schönes. Dann, ja, wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Steht in 1. Korinther 15. Tod ist immer noch ein Feind des Menschen, gehört zum Leben nicht dazu. Der ist nicht schön und doch ist das für den Christen nicht die Endstation. Als die Oma meiner Frau vor 2,5 Jahren verstarb, wir sagen als Christen heimging, die ist nach Hause gegangen, nicht auf dem Friedhof, aber als die krebskrank war und es ging so zu Ende, es gibt ein altes Lied. Ja? Das heißt in einer Strophe, da kommt mir kein fremder Gott entgegen, denn er ist Gott und Heiland mein. Wenn du da über diese Schwelle gehst, ein One-Way-Ticket, einmal rein und nie wieder raus. Das ist so ernst. Das hat für mich der Friedhof immer an sich. Hin und wieder habe ich auch mal eine Beerdigung. Ja? Das ist ein unglaublich heiliger Ernst. Das ist nicht zu fassen. Ja? Und 2 Meter unter der Erde, es ist nicht vorbei. Es gibt eine Ewigkeit, da gibt es mehr. Und wenn du sagst, der Herr ist mein Hirte und er ist bei mir, dann weißt du, da erwartet mich nicht irgendwas und ich muss mich jetzt drauf einlassen. Da kommt ein Gott, den ich hier schon kenne. Den kenne ich schon. Ich denke nicht, wer bist du denn? Sondern ja, schön, dass ich dich jetzt mal in echt sehen kann. Ja? Die Bibel sagt, wir leben im Glauben, nicht durch Schauen. Aber, weißt du, wenn ich mal in den Himmel darf, ich hoffe, dass du auch dahin kommst, deine Entscheidung, ja? Dann sagt die Bibel, wir werden ihn, Jesus, sehen, wie er ist. Sehen, ganz echt sehen. Da freue ich mich drauf. Da hat mir mal jemand gesagt, weißt du, ich freue mich am meisten auf die Augen. Ist das nachvollziehbar? Da bin ich gespannt drauf, ja? Wenn du da reinguckst, dann wirst du eine tiefe See, die hast du noch nie in den Menschen erblickt. So liebevolle Augen. Diese Augen, die die Menschen gesehen haben, wie Schafe, die keinen Hirten haben, dann steht der gute Hirte da und ich weiß, der hat sein Leben für mich gelassen. Kann ich sagen. Freue ich mich drauf, ja? Er ist bei mir. Sein Stecken und Stab, die trösten mich. Und weißt du, dieser Gott, der bereitet vor dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Kannst du dir vorstellen, da stehen lauter Leute, die dich nicht mögen. Gibt es ja im Leben sowieso viele. Und ich sag dir noch was, wenn du entscheidest, wirklich Christ zu werden, dich zu bekehren, zu sagen, ich möchte diesen Gott, ich brauche den, dann wirst du morgen wahrscheinlich nicht viel mehr Freunde haben. Dann sagen die Leute vom Kegelstammtisch, du hast sie nicht mehr am Zaun. Willst du jetzt zu den Frommen oder was? Gehst nicht mehr am Sonntag hier mit uns Bierchen trinken. Jetzt gehst du in die Gemeinde. Ich glaube, es geht los. Verstehst du, da werden die Leute noch mehr, die dich nicht mögen. Musst du dich drauf einstellen. Nicht, dass wir uns stinkend machen bei Leuten. Nein. Aber wisst ihr, wir Menschen finden Gott ja sehr unangenehm und wir finden auch in gewisser Hinsicht Christen unangenehm. Sind komische Leute. Sind wie vom anderen Stern. Und das, da musst du mit rechnen. Aber weißt du was? Der Herr deckt vor dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Kannst du das sehen im Bild? Wie er da steht, über einem Arm eine Tischdecke und auf dem anderen ein Tablett, da ist alles drauf, was du brauchst. Und jetzt bricht doch normal der Kampf los, wenn der Feind da steht. Und der Herr hat Ruhe, gar kein Problem. Der Tisch wird gedeckt, es wird alles aufgefahren, was gibt, alles, was du brauchst. Wunderbare Sache. Und da kann der Feind auch gar nichts dran ändern. Weißt du, dass du glücklich bist, weil du einen Hirten hast, da können die anderen gar nichts dran drehen. Die müssen zugucken, wie der Herr dir den Tisch steckt, ja? Mein Haupt salbt er mit Öl, mein Becher fließt über. Wisst ihr, wenn wir so ein Glas halb voll haben, ist immer die Frage, ist das halb voll oder ist das halb leer? So eine Sichtweise, ja? Optimistisch oder pessimistisch? Bei Gott ist es so, da gibt es keine halb voll oder halb leeren Gläser. Der Herr schüttet und schüttet und schüttet und schüttet und denkst, er ist doch voll langsam. Ja, klar ist voll, passt nicht mehr rein, aber die Bibel sagt, schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Ein gütiger Gott, der gibt, nicht zu knapp, das reicht, sondern dass es schon oben wieder rüberfließt. Gott liebt es zu geben. Schmeckt und sieht, dass der Herr gütig ist. Denn Güte und Huld werden dir folgen dein Leben lang. Du gehst so, läufst so deinen Weg als Christ und dann kommen vielleicht schon mal Zweifel und denkst, ah, meint Gott gut mit mir? Ja? Dann drehst du dich rum, da sind immer noch zwei. Die laufen die ganze Zeit hinter dir her. Güte und Huld, die laufen so mit ein bisschen Abstand zu dir mal dabei. Ja? Und dann winken die ganz freundlich, sagen, keine Sorge, wir sind immer noch da. Ja? Und wenn du schmeckst, dass der Herr gütig ist, vielleicht wart ihr mal gut essen zu irgendeinem Anlass. In einem guten Restaurant, da gibt es den Amuse-Gueule, das ist hier der Gruß aus der Küche. Das ist so ein kleines Mini-Kunstwerk, ganz nett gemacht, ganz besonders. so als Appetizer, so vorab, bevor der Hauptgang kommt. Und so macht Gott das auch schon mal mit uns. Da gibt es einen Gruß aus der Küche und sagt, Beste kommt noch. Gibt noch mehr, brauchst du keine Sorgen machen. Das muss man mal schmecken und probieren. Das ist was Schönes, ja? Und du wirst bleiben im Haus des Herrn immer da. Immer, immer, immer da. Wisst ihr, das ist Ewigkeit. Das ist das, was mal kommt. Und der Jesus sagt in Johannes 14, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Wenn ich hingehe und euch eine Wohnung bereite, so komme ich wieder, dass wo ich bin, auch ihr seid. In Johannes 17 sagt der Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein. Warum? Dass sie meine Herrlichkeit schauen. Ich will diese Leute bei mir haben. Ich bin für die gestorben. Ich freue mich darauf. Und als Christ weißt du genau das. Ja? Paulus wusste, wenn ich mal nach Hause gehe und ich bin bei Christus, dann sagt er im Philipperbrief, es ist weit besser. Da zu sein ist weit besser. Für einen Christ ist das Leben am Grabstein nicht vorbei. Ist für uns alle nicht vorbei. Danach kommt die Ewigkeit. Aber ob ich bei Gott sein darf, ewiges Leben habe im Himmel, weil Jesus Christus durch den Tod am Kreuz mir das schenkt, durch den Glauben, das muss man nehmen wollen. Das ist die Botschaft für heute Abend, dass man sagt, will ich diesen Gott oder nicht? Will ich einen Hirten haben oder nicht? Du kannst Ja sagen und ich rate dir das. Du musst das für dich entscheiden, nicht für wen anders, nicht für deinen Sitznachbarn. Aber du kannst auch Nein sagen und die Folgen sind auch gravierend. Ich habe das erwähnt, dass es einen Platz gibt von Gott weg. Ja? Und Gott möchte gar nicht, dass da wer hinkommt in die Hölle. Gar nicht. Er wünschte, die wären menschenleer. Das wirst du feststellen, wenn du die Bibel liest. Gott ist nicht ein gemeiner Gott, der sich darauf freut, da Menschen reinzuwerfen. Das ist gar nicht der Fall. Sondern er wünscht, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass alle Buße tun. Sagen, Mensch, wie kann ich nur ohne Gott leben? Ist ja gar nicht clever. Ist auch nicht clever. Dass man umkehrt. Und dann kannst du sagen, der Herr ist mein Hirte, auf dieser Erde, wenn Krankheit kommt, wenn Schwierigkeit kommt, auch ein Christ wird krank, ja, aber dann weißt du aus dem Wort Gottes, der äußere Mensch verfällt, aber der innere wird Tag für Tag erneuert. Ja? Ich höre ja viele Geschichten von vielen Menschen. Wenn du dann hörst, dass ein Mann im Hospiz bei bester Laune ist und den anderen noch erzählt, was er für einen Hirten hat, ja, dann denkst du, mit dem stimmt was nicht. Ja, stimmt es auch auf gewisse Weise nicht, weil der hat diesen Hirten. Da ist eine Hoffnung, eine Sicherheit weit über den Tod hinaus. Und das ist schön.